Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hallo, ich bin Peter Tauber.
Moin, ich bin Julia Müller.
Mein Name ist Aaron Apun.
Und wir drei sind heute wieder eure Gastgeber im Podcast Lagebild.
In der Meldung geht es heute um die Situation in Kursk.
Im LVU haben wir Fregattenkapitän Tanja Merkel zu Gast. Wir sprechen mit ihr über die sogenannte Kaltstartakte und was das mit Zeitenwende zu tun hat. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Es ist Tag 14 der ukrainischen Offensive in Kursk. Ja, die Ukrainer rücken weiter vor, zwar langsamer als in den ersten Tagen, aber doch stetig. Dabei ist es ihnen gelungen, auch Geländeabschnitte zu konsolidieren. Das heißt, dass nachziehende Truppen wie beispielsweise Logistik, Flugabwehr und andere Feuerunterstützung und Einsatzunterstützungstruppen nachgezogen werden. Sie also ein gewisses Maß den rückwärtigen Raum auch sichern. In der offensiven Bewegung ist es ihnen gelungen, verschiedene Brücken zu zerstören, sodass sie gerade in dem ostwärtigen Teil des Kursa Oblastes wahrscheinlich etwas einfacher angreifen können, als das bislang war. Was die Ukraine im Ergebnis mit dem Gelände macht, kann, glaube ich, jetzt noch nicht wirklich final gesagt werden. Ein Gedanke, der ja auch von vielen Experten immer wieder in den Raum gestellt wird, ist, dass Selenskyj das nutzt, um in einer besseren Verhandlungsposition zu sein. Dass er also in möglichen Verhandlungen mit Putin die Geländegewinne von Kursk gegen russische Geländegewinne in anderen Regionen quasi eintauschen und wegverhandeln kann. Eine andere Theorie ist es, und ich halte die ehrlicherweise für realistischer, dass dieser Angriff ein Stück weit ein Ablenkungsmanöver ist, um vielleicht im Süden des Landes in Richtung Melitopol mit anderen Truppen, die bislang freigehalten und in Reserve gehalten wurde, anzugreifen. Dafür spricht unter anderem, dass zuletzt im Mai in der Ukraine eine größere Mobilisierungswelle stattgefunden hat und auch die modernsten Waffensysteme, beispielsweise die deutschen Leopard-2-Panzer, weder bei der Offensive in Kursk noch bei der Verteidigung in Donbass gesehen wurden. Das heißt, die Ukraine wird wohl noch das ein oder andere momentan in der strategischen und in der operativen Reserve halten, was sie nutzen könnte, um an einem weiteren Frontabschnitt offensiv losschlagen zu können. Das Problem bei der Offensive im letzten Jahr war, dass sie nicht wirklich die Entscheidung gesucht haben. Also, dass sie alle Hochwertwaffensysteme auf breiter Front eingesetzt haben und keinen Schwerpunkt gebildet haben. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht an einem Moment bzw. an einem Ort alles in die Waagschale geworfen haben. Also es wurde nicht viel riskiert. Aber in der Gefechtsführung ist es nun mal auch so, wer viel riskiert, kann viel gewinnen. Und wer die Entscheidung herbeiführen möchte, führt diese halt nur auch herbei. Und es ist eigentlich anerkannt, dass man die Russen damit am ersten schlagen kann, wenn man einen Schwerpunkt setzt und nicht ganz viele. Und ich vermute, dass die Ukraine im Süden des Landes, also Richtung Melitopol bzw. Richtung Krim, einen weiteren Frontabschnitt eröffnen könnte, um da dann auch die Hochwertwaffensysteme wie Leopard 2 zum Einsatz zu bringen. Wie immer gilt, die nächsten Wochen werden es zeigen.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Ich hab's gerade schon gesagt. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich darf dich duzen. Wir sind beide zusammen unter anderem ja auch Vorsitzende bei Charlie Delta Uniform, dem sicherheitspolitischen Netzwerk aus den Reihen der Union. Du bist auch CDU-Mitglied, das darf ich verraten. Aber du bist auch erfolgreiche Absolventin des Admiralstabslehrgangs in Hamburg an der Führungsakademie. Mama bist du auch noch. Darauf kommen wir vielleicht noch zurück. Und du bist derzeit eingesetzt beim Persamt in Köln. Schön, dass du bei uns bist und wir wollen mit dir über die Kaltstartakte reden. Und vielleicht nimmst du uns mal mit. Wir haben es jetzt schon dreimal gehört. Was ist das eigentlich?
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Die Kaltstartakte, das ist eine Akte, die Soldatinnen und Soldaten und den zivilen Angehörigen der Bundeswehr dabei helfen soll, ihre Mobilität und Flexibilität zu erhöhen. Das heißt, Einsatzbereitschaft herstellen zu können und alles zu bedenken, was man bedenken muss, wenn man ja Kinder hat. Und das kann ich ganz gut aus eigener Erfahrung sprechen, selbst als Mama, wie man Einsatzbereitschaft herstellt, aber auch zu pflegende Erwachsene, wie zum Beispiel eben die eigenen Eltern. Und die Akte hilft dabei, mit Checklisten die wichtigsten Dinge zu klären und auch eben Einsatzbereitschaft nicht nur als sich selbst zu sehen, sondern Einsatzbereitschaft von Anfang an mit der Familie zu denken.
Ja, die Kaltstartakte, das ist natürlich jetzt ein modernes Konzept, aber Soldaten haben sich bestimmt auch schon vor 20, 30 Jahren so ein bisschen auf ihren Einsatz vorbereitet. Was überrascht denn jetzt vielleicht am meisten, was in der Kaltstartakte steht? Was sind die Sorgen von jungen Soldaten? Womit befassen sie sich? Was ist da jetzt so modern dran?
Ja, wir müssen zum einen überlegen, wer dient denn heute in der Bundeswehr? Und wie waren früher vielleicht auch, wie wurde früher Einsatzbereitschaft hergestellt? Heute haben wir alleinerziehende Mütter in den Streitkräften und alleinerziehende Väter. Wir haben Soldatenfamilien, wo die Mutter und der Vater gemeinsam Kinder betreuen müssen, aber auch natürlich ihre Einsatzbereitschaft herstellen wollen. Die Pflicht zum treuen Dienen ist der Pflicht zur Fürsorge und zur Kinderbetreuung gegenübergestellt. Beides unter einen Hut zu bringen, ist bei einer Pendlerarmee, einer Armee, die jetzt eben nicht mehr in Kontingenten denken darf, sondern einer Armee, von der wir ausgehen müssen, dass wir alle einen hohen Grad an Flexibilität und Mobilität brauchen, wichtiger als vielleicht auch in den letzten Jahren. Und uns geht es darum, mit der Kaltstartakte zu zeigen, dass unsere komplette Bundeswehr ein höchstmögliches Maß an personeller Einsatzbereitschaft herstellen muss, um Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können.
Vielleicht könntest du ein bisschen was dazu erzählen, wo diese Kaltstartakte geführt wird? Oder hat die jeder bei sich zu Hause oder ist die bei den Verbänden? Also sie wird sicherlich ja nicht zentral beim Bundesamt für Personalmanagement geführt, oder?
Der Herausgeber ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, und zwar dort der Sozialdienst. Und die Initiative für diese Akte und auch der Grund, warum ich heute hier sprechen darf, ist, dass eben an der FÜAG, während ich im Admiralstabsdienstlehrgang war, wir dieses Projekt vorangetrieben haben und eben in unseren Mittagspausen und in unserer Freizeit an dieser Akte gearbeitet haben. Es ist eben so, dass viele von uns ja selbst betroffen sind und mit Ausruf der Zeitenwende und mit Ausruf dessen, dass wir eben nicht mehr uns sicher sein können, müssen nur die los, die in den Dienststellen sind, wo es ohnehin bald ins Einsatzland geht, sondern wir wissen jetzt, man ist eben in der Bundeswehr nicht nur Kraftfahrer, man ist eben nicht nur in der Infanterie tätig und glaubt im Geschäftszimmer, also in einem Büro für die Stabsorganisation tätig zu sein, sondern wir wissen morgen nicht, wo wir vielleicht gebraucht werden.
Aber wenn ich da einmal reingehen darf, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo die aufbewahrt wird. Also ist die zentral in Köln oder hat die jeder bei sich zu Hause?
Na, für uns ist es ganz wichtig, dass die Kaltstartakte zu Hause geführt wird, dass sie ein Dokument ist, was man bei sich zu Hause im Schrank liegen hat und wo auch die Angehörigen wissen, wo diese Akte sich befindet.
Akte klingt ja so formalistisch, aber wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist das ja eigentlich viel lebenspraktischer. Also es geht um die Frage, habe ich ein Testament gemacht? Es geht um die Frage, wer hat eigentlich die Passwörter für meine sozialen Netzwerke, wenn irgendwas passiert? Also wirklich so ganz banale Dinge des Alltags, um die man sich im Einsatz oder auf dem Weg in das Einsatzgebiet wahrscheinlich nicht kümmern kann. Und du hast es ja selber geschildert, so Fragen oder viele dieser Fragen gab es früher ja auch einfach gar nicht. Und in der Armee, in der Bundeswehr des Kalten Krieges, da war es ja nun wirklich noch so, da ging der Mann dann im Zweifel in den Krieg und zu Hause war die Frau und hat auf die Kinder aufgepasst. Viele Soldatenfamilien, da war die Frau ja oft noch nicht mal berufstätig. Also da hat sich ja gesellschaftlich wahnsinnig viel geändert. Was kriegt ihr denn zurückgespiegelt? Also sagen manche, das ist jetzt ein Bürokratiemonster mehr, warum soll ich mich damit beschäftigen oder wie reagieren Soldatinnen und Soldaten?
Also ich kann quasi in die Zeit gucken, da die Akte jetzt ja zum 1.8. ganz offiziell geworden ist, schaue ich in die Zeit, bevor sie offiziell war, dass die Nachfrage da schon sehr hoch war. Und von der Truppe aus immer die Nachfrage kam, weil eben Dinge enthalten sind wie Sorgerechtsvollmachten für Dritte und nicht nur auch Muster für digitale Konten und Netzwerke, sondern auch eben Checklisten von Haus zu Hof bis hin über die Haustiere. Und es geht um anvertraute Menschen, es geht um das Eigentum und es geht eben um die Fürsorge und Vorsorge für mich und meine Angehörigen.
Ich hätte auch noch mal eine kleine Frage, was die individuellen Voraussetzungen angeht, die nötig sind, um so einen Kaltstart hinzulegen. Weil auf der Website der Bundeswehr, da wird dann immer geschrieben, reaktionsschnell und ohne Verzögerung. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass es da sehr hilfreich ist, wenn man weiß, alles Wichtige und Alltägliche ist geregelt mit dieser Akte. Aber ich denke, das ist auch ein Mindset-Ding, dass man da irgendwie die Ruhe hat, weiß, zu Hause ist alles sortiert. Aber worauf muss ich mich jetzt einstellen?
Also wichtig ist zu sagen, dass es eben nicht mehr um die Sanitätsausbildung geht oder nur um die Sanitätsausbildung, um die Qualifizierung als zum Beispiel Infanteriesoldat, sondern dass es eben auch diese einzelnen Punkte durchdenken gibt. Und die Kaltstartakte enthält Punkte, die man getrost wegwerfen kann, da man sie für sich selbst nicht benötigt. Einsatzbereitschaft ist eine ganz persönliche Sache und die ist für jeden individuell. Deswegen schafft es auch diese Akte allein nicht, dass, wenn man sie richtig ausfüllt, Einsatzbereitschaft für jeden gleich herzustellen. Sondern auch vielleicht die alleinerziehende Mutter kann eben sehen, wo schaffe ich diese Einsatzbereitschaft eben nicht. Und es ist auch logisch, dass wir in den Streitkräften natürlich auch Rücksicht nehmen, zu sagen, naja, es gibt weiterhin Homeoffice und es gibt weiterhin Möglichkeiten, auch in Teilzeit unterwegs zu sein, was ja aber nicht heißt, dass es im Falle des Falles genauso weitergeht. Sondern es geht darum, jetzt Vorsorge zu treffen für Dinge, die kommen können.
Also mit anderen Worten, den Russen wird man nicht im Homeoffice abwehren können, wenn er antritt.
So kann man es sagen.
Darauf muss man vorbereitet sein und die Kaltstartakte soll helfen, dass der Soldat sich auf den Einsatz und die Erfüllung des Auftrags konzentrieren kann und sich nicht parallel Sorgen machen muss, dass zu Hause irgendwas Wichtiges nicht geregelt ist, worüber er sich quasi oder sie sich vorher keine großen Gedanken gemacht hat. Also es hat schon was mit Mindset zu tun, jetzt oder Kriegstüchtigkeit, wie es der Minister genannt hat, und das nicht erst zu denken, wenn auf einmal einer sagt, morgen geht's übrigens los.
Es ist endlich
ein Stück.
Wir
haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass diese ganzen riesengroßen Ereignisse alle unvorhergesehen mehr oder weniger gekommen sind. Also mit anderen Worten, das soll ein bisschen prägen auch, zu wissen, sowas gibt's, damit man sich damit auseinandersetzt, weil man sonst vielleicht nicht tut.
Es ist endlich ein Stück Zeitenwende zum Anfassen, aus unserer Sicht, die von Anfang an auch das soziale Umfeld und die Familie eben mitdenkt und die auch quasi für die Befüllung einfach mit angesprochen werden müssen. Es geht eben nicht um 180.000 Soldatinnen und Soldaten und unsere zivilen Angehörigen, es geht um deren soziales Umfeld genauso mit. Und so sollen sie sich auch wahrgenommen fühlen, die Mütter und Väter und alle die, die eben zur Einsatzbereitschaft der Soldatinnen und Soldaten und zivilen Angehörigen beitragen. Denn Einsatzbereitschaft stellen wir nicht allein her.
Du hast viel jetzt über aktive Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Aber ist das etwas, was vielleicht auch für Reservisten relevant sein kann? Denn gerade in Situationen jetzt wie Katastrophenhilfe kann es ja schon sein, dass die auch kurzfristig mal einberufen werden und kurzfristig zum Einsatz gebracht werden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht für Reservisten auch eine sehr interessante Sache
ist. Auf jeden Fall. Und auch für die, die in der Polizei dienen oder auch in der kritischen Infrastruktur. Wir haben auch ganz viele Angehörige, die sagen, okay, meine Frau, die dient im Krankenhaus. Meine Frau, die dient in einem Logistikunternehmen. Ja, und selbst dann ist eben sie als erste Vertreterin, die sich um die Kinder Gedanken macht und um sie kümmert, eben nicht mehr dann die primäre Ansprechpartnerin. So, wir müssen eben Gedanken machen, wer sind zweite, dritte Vertreter.
Ja, liebe Tanja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ausführlich die Kaltstartakte näher gebracht hast. Ich glaube, das ist für mich etwas, auch als jemand, der sich viel mit Verteidigungspolitik beschäftigt, was ich jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und was für mich auch noch eine Neuigkeit war, so dass man vielleicht das auch noch ein wenig konfrontativer in die Truppe spielen kann und das den Soldatinnen und Soldaten näher bringen kann. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist vielleicht noch die Kaltstartakte gedacht für den Dienstherrn, dass der in Zeiten des Bedarfs auch schnell auf die Soldatinnen und Soldaten, gerade auf die Reservisten zugreifen kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema fürs nächste Mal. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Danke, tschüss.
Was Clausewitz schon wusste.
Das Jahr 1968 ist nicht nur in der Bundesrepublik ein Jahr des gesellschaftlichen Umbruchs. Auch der Ostblock musste sich gesellschaftlichen Veränderungen stellen. Und die tschechoslowakische Kommunistische Partei unter Alexander Dubček versuchte, ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das gefiel den Herrschern im Kreml nicht. Die haben ja generell bis heute ein Problem mit Freiheit. Und deswegen marschierten vom 20. auf den 21. August Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei ein und in Prag rollten die Panzer. Und damit war das, was sich viele Menschen als ein Symbol für mehr Freiheit, für mehr Reformen, auch im wirtschaftlichen Bereich, für mehr Freiheit in den Medien erhofft hatten, perdu.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform.
Also es wurde nicht besser jetzt.
Timon regelt.
Red einfach wie, als ob du mich anrufst.
Timon hat mir schon Sachen und Gehirnfürze, die ich hier losgelassen habe, zurechtgeschnitten.
Mach nicht wieder dieses Hallo, ich bin übrigens das fröhliche, lustige Männchen aus der Werbung.
Moderation Julia Müller, Aaron Appon und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.